SWR aktuell. Infodate am Mittag. Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. Das passiert, wenn die Grünen sich durchsetzen. Bundesverkehrsminister Wissing mal wieder in Hochform beim Parteienbashing. Es geht um ein angeblich drohendes Wochenendfahrverbot, sollte das neue Klimaschutzgesetz nicht bis Mitte Juli verabschiedet sein. Davor warnt Wissing. Der Hintergrund ist aber, dass Wissings Ministerium bisher die Klimaziele verfehlt, vor allem wegen des Straßenverkehrs. Und er möchte das Klimaschutzgesetz jetzt schnell durchbringen, weil er sich danach nicht mehr selbst um eine bessere Bilanz kümmern müsste, denn dann kann der CO2-Ausstoß aller Bereiche miteinander verrechnet werden. Aber könnte es in Deutschland tatsächlich Fahrverbote geben? Berlin-Korrespondent Torben Ostermann beantwortet die Frage.
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Man muss sich das mal überlegen. Fahrverbote samstags und sonntags. Keiner dürfte an diesen Tagen sein Auto benutzen, um einzukaufen. Und auch die Wirtschaft hätte große Probleme, wenn an diesen Tagen nichts transportiert werden könnte. Wissing hofft jetzt, dass mit seiner Drohung Bewegung in die Sache kommt und dieses neue Klimaschutzgesetz endlich durch den Bundestag kommt. Hier geht es also eher um politische Spielchen. Der Ausflug zum Badesee im Sommer scheint nicht in Gefahr. Die drei Regierungsparteien, also SPD, Grüne und FDP, müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken und sich einen Zeitplan überlegen. Theoretisch ist bis Mitte Juli Zeit, also noch circa 3 Monate. Das sollte reichen, um sich zu einigen. Der Bundesverkehrsminister hat den Parteien jetzt sogar einen Brief geschrieben, ganz klassisch, und hat da nochmal klargemacht, warum aus seiner Sicht da nun das Ganze schnell geregelt werden müsste.
Wir bleiben bei neuen Gesetzen. Der Bundestag hat heute beschlossen, dass die Länder eine Bezahlkarte für Asylbewerber einführen können. Bund und Länder hatten sich im November darauf verständigt, eine Bezahlkarte einzuführen, die Geflüchtete statt Bargeld erhalten sollen. Bundesinnenministerin Faeser hat das heute im Bundestag noch einmal verteidigt. Die Karte helfe im Kampf gegen Schleuserkriminalität, sagte sie. Geflüchtete sollen damit unter anderem Lebensmittel bezahlen können. Überweisungen ins Ausland sind ausgeschlossen. Was sich die Politik von der Bezahlkarte tatsächlich erhofft, erklärt Berlin-Korrespondent Tim Aßmann.
Ja, der große Wunsch bei den Befürwortern der Bezahlkarte ist natürlich, dass die Flüchtlingszahlen sinken. Dass also hier ein Anreiz für Menschen aus dem Ausland, für Flüchtlinge nach Deutschland zu kommen, dass der weggenommen wird, weil eben Leistungen nicht mehr bar ausgezahlt werden, sondern über die Bezahlkarte abgerechnet werden. Aber ob dieser Effekt wirklich so spürbar ist, ob die Flüchtlingszahlen dadurch deutlich gesenkt werden können, da haben Migrationsexperten, haben Forscher große Zweifel. Eine weitere Erwartung, und die könnte eher eintreten, ist natürlich, dass Missbrauch vorgebeugt wird. Also Stichwort Überweisungen ins Ausland sollen ja dann nicht mehr möglich sein. Aber es gibt natürlich auch Kritik an der Bezahlkarte. Die Grünen haben jetzt dann ein bisschen zähneknirschend zugestimmt. Sie haben eben die Sorge, dass dadurch, dass Leistungen nicht mehr bar bezahlt werden können, dass also weniger Barauszahlungen da sind, dass da Menschen ausgeschlossen werden von der Teilhabe an der Gesellschaft. Aber jetzt ist es ja so, das ist ja der Kompromiss hier für die Grünen, dass weiterhin es eben auch möglich sein soll, dass Guthaben von der Karte bar ausgezahlt werden kann.
2 Mädchen und ein Junge sollen laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant und sich zu dessen Begehung bereit erklärt haben. Die Jugendlichen sind in Untersuchungshaft. Die Einzelheiten hat Joscha Weidenfeld.
Ihnen wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Nach Angaben der Bild-Zeitung sollen sie den sogenannten Islamischen Staat in Chatgruppen verherrlicht haben. Ihr Ziel sei es gewesen, Christen in Kirchen und Polizisten in Polizeiwachen mit Messern und Molotow-Cocktails anzugreifen, heißt es in dem Bericht weiter. Einen konkreten Anschlagsplan mit Zeit und Ort soll es aber noch nicht gegeben haben. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 15-Jährige aus Düsseldorf, eine 16-Jährige aus dem Märkischen Kreis und einen 15-Jährigen aus dem Landkreis Soest. Die Haftbefehle waren laut der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf bereits am Osterwochenende erlassen worden.
Deutsche Brauereien exportieren fast genauso viel Bier nach Russland wie vor dem Angriff auf die Ukraine. Das berichtet das Fachmagazin Lebensmittelzeitung und beruft sich dabei auf Daten des russischen Zolls. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Michael Wegmer.
2021 lagen die russischen Bierimporte aus Deutschland bei knapp 220 Millionen Litern. Nach einem Rückgang im Jahr darauf sind die Importe 2023 wieder auf 190 Millionen Liter gestiegen, also fast auf Vorkriegsniveau. Damit kommt mehr als die Hälfte des Bieres, das aus aller Welt nach Russland geliefert wird, aus Deutschland. Der Geschäftsführer des Verbands der Ausfuhrbrauereien Wegner weist in der Lebensmittelzeitung darauf hin, dass der Export von Bier nach Russland legal sei. Weder Dosen, Flaschen noch Kästen Westen überschreiten den festgelegten Wert, ab dem Sanktionen greifen. Es obliege deshalb der Abwägung jedes einzelnen Unternehmens. Zu den führenden Lieferanten nach Russland gehören laut Lebensmittelzeitung die TCB-Gruppe aus Frankfurt an der Oder, die Oettinger-Gruppe mit Sitz in Bayern und die Privatbrauerei Eichbaum aus Mannheim. Auch andere europäische Länder profitieren nach Angaben der Zeitung davon, dass etwa die USA oder Kanada Lieferungen nach Russland drastisch reduziert hätten. Belgien, Spanien oder Tschechien würden ebenfalls wieder mehr Bier nach Russland liefern.
Wir bleiben noch ein bisschen bei Russland und seinen Tentakeln in der Welt. Vor ein paar Monaten gab es im Sahelstaat Niger einen Putsch. Für den Westen ist eine stabile Demokratie in Afrika als Partner weggefallen. Jetzt sind nach Angaben des dortigen Staatsfernsehens von gestern Abend russische Ausbilder sowie Militärmaterial angekommen. Moskau und Niamey hatten kürzlich eine engere militärische Zusammenarbeit angekündigt. Aus dem ARD-Studio Nordwestafrika berichtet Kai Küstner.
Das Staatsfernsehen Nigers zeigte Nachtaufnahmen eines russischen Großraumflugzeugs nach seiner Landung in der Hauptstadt Niamey und erläuterte dazu, die Ilyushin 76 liefere, Zitat, Militärmaterial der neuesten Generation mit Militärausbildern des russischen Verteidigungsministeriums. Zur Anzahl der Ausbilder machte der Sender keine Angaben, wohl aber darüber, dass es sich beim Material um ein Flugabwehrsystem handle, das angeblich die vollständige Kontrolle über den Luftraum des Niger gewährleiste. Der Staat ist dreimal so groß wie Deutschland. Ende März hatte Russlands Präsident Putin mit dem Chef des nigrischen Militärregimes General Tiani telefoniert. Die beiden Staaten hatten auch davor schon eine engere Zusammenarbeit angekündigt. Russland baut seinen Einfluss in Westafrika damit weiter aus.
Fokus Südwest. Auf der Gäubahn, das ist die Bahnstrecke zwischen Zürich und Stuttgart, sollen ab 2026 S-Bahnen von Stuttgart aus bis nach Horb fahren. Und zwar für die Zeit, während die Strecke wegen der Stuttgart 21 Bauarbeiten unterbrochen wird. Das hat Landesverkehrsminister Herrmann mitgeteilt. SWR-Reporter Frieda Kümmerer.
Die S-Bahn von Stuttgart soll während der Unterbrechung nicht nur bis Herrenberg, sondern einmal pro Stunde auch bis Horb fahren, so der Verkehrsminister heute in Rottweil. So würden auch Fahrgäste aus Horb umstiegsfrei weiterhin an den Stuttgarter Hauptbahnhof kommen. Für alle anderen Züge aus Singen, Zürich und Konstanz ist dann aber in Stuttgart-Vaihingen Endstation. Aktuell geht die Bahn davon aus, im Sommer 2026 die Gäubahn im Rahmen der Stuttgart 21-Arbeiten zu unterbrechen, bis der neue Pfaffensteigtunnel gebaut ist.
Die Schutzmaßnahmen in Baden-Württemberg während der Corona-Pandemie waren rechtmäßig. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschieden. 4 Menschen hatten gegen die damaligen Verordnungen des Landes geklagt. Esther Uhrig.
Bürgerinnen und Bürger waren ab dem Frühjahr 2020 verpflichtet, eine Maske zu tragen und ihre Kontakte zu beschränken. Die 4 Kläger aus Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis und Karlsruhe bezweifeln, dass diese Maßnahmen rechtmäßig waren. Die Mannheimer Richter sehen das anders und haben die sogenannte Normenkontrollklage entsprechend abgewiesen. Zentral war für sie die Frage, ob die Verordnungen mit dem heutigen medizinischen Wissen anders zu bewerten sind als damals. Offenbar nicht, denn, so die Richter in ihrer Entscheidung, die Corona-Verordnungen können nicht nachträglich für unwirksam erklärt werden. Eine Revision hat das Mannheimer Gericht nicht zugelassen. Dagegen können die gescheiterten Kläger Beschwerde einreichen.
Der Zustand des Waldes in Südbaden ist an manchen Orten besorgniserregend. Das sagen die Forstexperten aus ganz Deutschland, die sich in Villingen-Schwenningen zur Tagung des Forstausschusses Deutscher Kommunalwald getroffen hatten. Man sei erschrocken, wie viele Fichten vor allem im Kinzigtal am Absterben sind. Auch der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Haug sieht den Zustand des Waldes im Land
kritisch. Das wird auch nicht besser werden, weil der Klimawandel ja voranschreitet. Wir wissen ja auch, die nächsten 30 Jahre werden wir keine Besserung erfahren, sondern es wird jedes Jahr ein Stück weit schlimmer werden. In der Tendenz wird es wärmer, in der Tendenz werden die Witterungsextreme zunehmen, es werden Stürme zunehmen, es werden Trockenperioden, es werden Hitzeperioden zunehmen. Und auch die Extreme sind es, die den Wald zusetzen und die natürlich an Waldbesitzern zusetzen.
Die Waldbesitzer beschweren sich zudem über das neue EU-Waldgesetz EuDR. Es sei mit seinen detaillierten Vorschriften zur Abholzung von Bäumen ein Bürokratiemonster.
Und sonst so?
Am Ostersonntag sind 3 Männer vom Polowat-Atoll in ihrem kleinen Fischerboot aufgebrochen, um einen kleinen Angelausflug zu machen. Leider ist mitten im Pazifik der Motor des Bootes ausgefallen. Sie sind auf einer Insel gestrandet und mussten auf Hilfe warten. Mit Palmwedeln haben sie das Wort Help, also Hilfe, in den Sand gelegt. Die Insel, auf der sie gestrandet sind, lag aber über 100 Kilometer von ihrer Heimatinsel in Mikronesien entfernt. Und es war wohl ein riesiger Zufall und ganz großes Glück, dass sie bei der Suche nach ihnen überhaupt gefunden wurden. Und es wird noch verrückter, erklärt unser Korrespondent Thorsten Iffland.
Ja, sie hatten vor allem mega viel Glück, dass man vorweg, auf dieser Insel gibt es einen kleinen Brunnen, also sauberes Trinkwasser, und sie haben sich von Kokosnussfleisch ernährt. Als sie dann nach genau einer Woche auf der Insel von einem US-Flugzeug entdeckt wurden, haben die Amerikaner nicht nur Funkgeräte, sondern auch ein paar Survival-Packs, Fresspakete runtergeworfen. 3 Tage später kam dann ein Schiff und hat die 3 Männer eingesammelt und zurück nach Hause gebracht. Einer der Retter von der US-Küstenwache, der die gestrandeten Männer von der Insel geholt hat, der ist gebürtiger Mikronesier. Und als er dann auf die Schiffbrüchigen zulief, erkannte er seinen Verwandten wieder. Das war ein Cousin dritten Grades. Also wirklich eine verrückte Geschichte.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.